ARD. Unter dem Gras darüber. 34.
Wir sind dann aus Frankfurt weg und sind nach Braunschweig gezogen, wo mein Schwager meinem Mann einen Halbtagsjob vermittelte. Und da haben wir dann mit lauter so geschenkten Möbeln, da haben wir dann in Braunschweig gelebt, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und dann war der Thomas da und dann wurde die Brigitte geboren. Und wir hatten sehr wenig Geld und der Mann war also noch sehr rekonvaleszierend. Und wir kriegten unsere Beziehung gar nicht auf die Reihe. Ich weiß, dass es mit unendlichen Frauen so ging. Wenn die Männer dann jahrelang in Gefangenschaft waren, die ihr grauseliges Dasein auch hatten und nach Hause kamen und dann plötzlich so den Obermacker da rauskehrten, ja? Und dann die 50er Jahre. Diese Moral, die ja uns in jedem Film wurde uns da, jedem Heimatfilm wurde uns der doch vorgespielt, die Moral. Natürlich verinnerlichte man das mit, ich war damals eine Frau von 25, 26, ja?
Es gab einen Film, der hieß Der Apfel ist ab. Ein Film mit Keutner. Das war so eine Karikatur der Nachkriegszeit. Also eine Persiflage auch aufs Paradies, auf das Teilen der Welt und so weiter. An sämtlichen Kirchen waren Anschläge und die Kirchen haben davor gewarnt, diesen Film anzugucken. Also diese doppelte Moral, die man so um die Jahrhundertwende schon kannte. Ja, die Männer durften durchaus ins Separé und in die Bordelle gehen, aber um Gottes Willen, darüber darf nicht gesprochen werden. Das war in den 50er Jahren also nochmal ganz stark.
Also was man schon überhaupt nicht konnte, einfach zusammenleben. Ja, ich meine, wenn heute zwei Menschen eine Wohnung suchen, dann müssen sie also ihre Einkommensverhältnisse nachweisen, das ist das einzige Kriterium. Das war natürlich damals völlig anders. Ja, wenn sie im Hotel übernachtet haben, dann mussten sie sich ja noch anmelden, so mit Pass und allem. Und die Polizei hatte absolut das Recht, Razzia zu halten, ob da also nicht Zimmer anders vergeben sind oder anders belegt sind. Denn der Hotelier unterstand oder hatte zu beachten den Paragraphen der Kuppelei. Auch der Reiseveranstalter machte sich der Kuppelei strafbar, wenn er zwei nicht verheiratete Menschen ein Zimmer gegeben hat.
Da habe ich im Übrigen auch noch erlebt, das ist vielleicht insofern auch interessant, mein Schwager hatte eine Sekretärin, Fräulein Kerber. Und Fräulein Kerber, da ich mich mit Angestellten und so solchen Leuten immer hervorragend, Bühnenarbeitern, immer gut verstanden habe, kam wahrscheinlich das Arbeitermilieu meines Vaters, kam da immer in mir durch. Hatte ich natürlich mit der auch sofort einen guten Kontakt. Die hat mir dann immer ihre Geschichten erzählt, ihre Liebesdramen, die sie immer mal erlebt hatte und nicht und doch, ja und nein und was mein Schwager wieder ungerecht mit ihr getan hatte und sowas alles. Gut, eines Tages kam sie und erzählte mir, dass sie schwanger wäre, weil das auch eine ganz interessante damalige Zeit beleuchtet. Gut, die erzählt mir, dass sie schwanger wäre und von einem Mann, den sie an einem Abend in irgendeiner Kneipe hat kennengelernt und zwischen Tür und Angel ist es passiert und sie wüsste noch nicht mal den Namen. Und das ginge ja nur so überhaupt nicht, sie müsste das Kind abtreiben und ob ich ihr nicht helfen könnte. Also dürfte aber keiner was von wissen. Es war immer noch absolut ein ungeschriebenes Gesetz, das war verboten und ich weiß nicht, diskriminierend wie sonst was. Und ich hatte damals die Schwester meines damaligen ehemaligen Kollegen, die hatte ich in Frankfurt, die war am Theater engagiert, kennengelernt. Und in meiner Familie hätte ich ja da nicht mit solchen Sachen kommen können. Und da habe ich die natürlich angerufen. Wir haben uns manchmal so in der Stadt getroffen. Da hat die gesagt, ja, da höre ich mich mal um. Da gibt es bestimmt irgendwas. Ich habe schon mal sowas. Leuten hören lange Rede. Cindy hatte dann auch wirklich irgendwo eine Frau in Bonner Mees oder Gott weiß wo hier rausgefunden. In einem so ganz typischen, kleinsten, abgewrackten Haus, ja, ging mal so eine schmale Treppe rauf und da war eine Frau in einer Kittelschürze, rundlich, Dings mit Sauer gekraust und eine Wohnung ganz klein kariert, so wie man das kannte. Bisschen schnuddelig alles, die aber ohne Worte, man sagte keinen Namen, kein Nichts, kein gar nichts, es stand auch kein Namen an der Tür, man hatte nur ein ganz bestimmtes Klingelzeichen zu machen und dann ging man da in die Küche. Ich wurde in die sogenannte gute Stube gesetzt, ne? Und dann wurde da Fräulein Kerber eben auf dem Küchentisch verarztet. Und sie hat mir erzählt, dann bin ich mit der nach Hause gefahren, nicht? Die hatte tierische Schmerzen. Die da wurde mit der Nadel, mit der Stricknadel, und dann wurde da Seifenwasser reingemacht, ja? Und dann hat sie wohl einmal Fräulein Kerber hat da mal irgendwie Aua geschrien, da ist sie gleich zusammengeschissen worden, sie sollte sich nicht so anstellen. Und dann hat die damals, also ich will jetzt nicht lügen, in meiner Erinnerung, ich meine, es hätte 150 Mark gekostet. Das war für damals eine Menge Geld, so nach der Währungsreform. 150 Mark gekriegt. Und dann sind wir nach Hause gefahren, die hatte tierische Schmerzen. Und dann hatte die gesagt, nur warten Sie mal noch eine Nacht, ne? Dann geht das erst richtig los. Und dann habe ich sie abgeholt und dann habe ich sie ins Krankenhaus gebracht. Und da hatte sie bereits Blutung und dann wurde sie im Krankenhaus, die wussten natürlich genau, was da gemacht worden ist, und dann wurde sie ausgeräumt. Da hat sie dann gelegen und ist ganz schlecht behandelt worden.
Ich möchte die Moral in den 50er Jahren nicht als verstaubt darstellen, sondern es ist eine derartig verunsicherte Gesellschaft. Alle suchten nach diesem totalen, nicht nur wirtschaftlichen, auch geistigen Zusammenbruch einen Halt. Ich erinnere mich, dass die Kirchen übervoll waren.
Die 50er Jahre sind für mich durch zweierlei gekennzeichnet. Einmal durch diesen vehementen Kalten Krieg, andererseits innenpolitisch hier im Westen durch eine wirklich sehr unangenehme Zeit der Stagnation unter Adenauer. Das war gesellschaftspolitisch irgendwie doch verheerend. Vor allen Dingen auch, wie mit dem Erbe der Nazizeit umgegangen wurde, wie Leute wieder in einflussreiche Stellungen kamen, die eigentlich sich unter den Nazis disqualifiziert hatten, von Herrn Globke angefangen bis zu was weiß ich wem.
Ich habe mir nur gesagt, du hast am Krieg teilgenommen, bist auch irgendwie schuldig, also du musst wieder gut machen. Und auch zu Liebe zu Oksana. Oksana, wann kommst du Molzin? Kommunistisch erzogen, gute Schulbildung schon, zwar noch kein Abitur. Und dann kam die Partei, weil Oksana war daran interessiert, in die Partei einzutreten, in die Kommunistische Partei Deutschlands. Sie war als kommende Molzin so erzogen. Da sagst du, was, Heinz? Ich trete in die Kommunistische Partei ein. Und meine Antwort war, muss das sein? Sie guckt mich komisch an. Was heißt denn muss sein? Es ist notwendig. Na, wenn du sagst, es ist notwendig, dann wird es ja wohl stimmen. Ich sage, ich weiß nicht, was ich da soll. Das werden sie dir schon beibringen. So, nur pass auf. Es sind jeden am Mittwoch sind hier Schulungen und da fahre ich hin und du kommst mit. Na, ich sage, nötig ist es, komme ich mit. Wir sind jeden Mittwoch in die Schulung gefahren, wurden marxistisch erzogen, das heißt gelehrt, geschult. Ich habe nichts verstanden, alles waren böhmische Dörfer, wie man so sagt. Ich lief jedes Mal ein und schnarchte dabei. Meine Oksana stieß mich jedes Mal an. Was machst denn du da? Du kannst doch nicht hier schnarchen. Ich war so müde von der Arbeit und ich war das auch nicht gewöhnt. Diese geistige Arbeit war für mich vollkommen neu. Ja, und ich habe alles nicht kapiert, was da gesprochen wurde.
Was man uns erzählte, das war sehr verlockend. Ja. Vor allen Dingen hat mich damals überzeugt, was man von der Planwirtschaft sagte. Ja. Dann, man stellte sich jetzt so vor, da wird ein Plan aufgestellt, das wird gebraucht, also wird das fabriziert. Ne? Dann kriegt jeder seinen Anteil zugewiesen, du musst das fertigen und der Betrieb muss so viel Lampen, der viel so viel Schuhe. Ne? So stellte man sich das vor und das war natürlich verlockend. Also jeder sollte so viel kriegen, wie er der Gesellschaft gab, anteilmäßig. Und das sollte gesichert werden durch Planung, nicht? Also dann gibt es keine Arbeitslosigkeit, dann gibt es für alle Wohlstand. Natürlich würde die Verteilung gerecht sein. das in der Praxis sich als wahrscheinlich als Utopie erwiesen. Auf jeden Fall also nicht so gehandhabt wurden, sondern das Leistungsprinzip immer mehr verwässert wurde. Ja, dass die Geschäftigkeit für die Partei die größte Leistung war. Das war natürlich alles Mist. Aber von der Theorie habe ich mich in dem Sinne überzeugen lassen. Bin dann auch in der SED eingetreten. Wie viele andere, mit Idealen, voller Ideale.
Ja, meine Entwicklung nach 1945 ist ja gekennzeichnet dadurch, dass ich ja nun allmählich aufwachte und dass ich nun mitbekam, wie wir Jungen missbraucht worden waren vom Nationalsozialismus. Und da habe ich mir geschworen, das soll dir nicht nochmal passieren. Und ich habe mir auch geschworen, bei allen Entscheidungen, die von Bedeutung sind, bitteschön doch erstmal Gefühle und so etwas beiseite zu lassen und erstmal den Kopf einzuschalten und erstmal genau zu überlegen, was denn da eigentlich abläuft. Und das war gewissermaßen mein Start in die Nachkriegszeit. Und ganz groß geschrieben wurde das Wort Demokratie. Dafür konnte man sich als junger Mensch auch begeistern. Und ich habe mich dann auch engagiert. Ich habe in der kleinen Stadt Wernigerode, wo ich zu Hause war, die FDJ mitgegründet. Und dann musste ich überlegen, was ich nun anfange als junger Mensch nach dem Krieg mit dem Beruf. Wie sollte es beruflich weitergehen? Das war ja natürlich die Hauptfrage. Weil ich keine besondere Begabung auf irgendeinem Gebiet verspürte, sondern so eigentlich mehr rundum gebildet war. Da wollte ich Kommunalbeamter werden. Das konnte ich mir natürlich nun aus dem Kopf schlagen, weil sich sehr bald herausstellte, wenn man in der sowjetischen Besatzungszone lebte, dann konnte man überhaupt nur in der Verwaltung etwas werden, wenn man das entsprechende Parteibuch in der Tasche hatte. Das hatte ich aber natürlich nicht und wollte ich auch nicht haben. So musste ich mir also dann irgendein anderes Berufsziel nehmen. Und da habe ich mich dann zum Studium beworben und wurde nun aber an der Universität nicht angenommen, weil ich kein Arbeiter- und Bauernkind war, sondern dem Kleinbürgertum entstammte. Das war ja nun gar nicht angesagt. Und dann habe ich mir überlegt, was ist zu tun? Und dann habe ich mich in Leipzig angemeldet bei einer Dolmetscherschule, der Fremdsprachenschule der Stadt Leipzig, für Russischdolmetscher. Die bildeten Russischdolmetscher aus für die sowjetische Besatzungszone. Und da habe ich ein Semester 1947 studiert. Und nach dem einen Semester habe ich dann nochmal den Versuch gemacht, in der nächstgelegenen Universität, nämlich an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale, angenommen zu werden. Und siehe da, mit einem Zeugnis von der Fremdsprachenschule in Leipzig, dass ich da am Russisch-Dolmetscherkurs teilgenommen habe, da wurde ich dann tatsächlich, obwohl kein Arbeiter- und Bauernkind, doch zum Studium zugelassen.
1949, am 1. Oktober 1949 beginnt das Studium an der Arbeit- und Bauernfakultät in Berlin. Und wir sind beide dabei. Und beide verpflichtet, in 2 Jahren das Abitur zu machen. Alles umsonst, alles, aber auch alles. Studium umsonst, alles. Es gab ja nichts, was man bezahlen musste. Essen umsonst. Naja, da muss man 60 Pfennig zahlen, der Mensa, was ist das schon? 150 Mark Stipendium als erstes. Wir hatten Leistungsstipendium, haben uns ein bisschen angestrengt, kriegen wir 200 Mark. Also, aber gesamte Gesundheitswesen, alles kostet nichts, haben wir bezahlen müssen. Also, die Wohnung, 54 Mark, die 2-Zimmer-Wohnung in Pankow, das war ja alles ganz billig. Und die Lebensmittel waren auch billig.
Wir hatten auch Kommilitonen, die westlich orientiert waren, in CDU-Orientierten, der auch schon im Krieg war, der war noch ein bisschen älter als ich. Und einen anderen, der auch etwas älter war, der SPD-orientiert war. Das waren jedenfalls anständige und kluge Menschen, die wirklich gerungen haben um Weltanschauung. Aber die waren eben westlich orientiert. Also kam ich dahinter, dass einzelne Kommilitonen, Genossenkommilitonen, nach dem Unterricht zu ihrem Lehrer ging, der hat das gesagt, das gesagt. Ja, und die da denunziert haben, in irgendwelcher Äußerung in der Diskussion. Das hat mich so. Und dann wurden diese Kommilitonen exmatrikuliert. Wurden erstmal runtergemacht, auf unfaire Weise. Und aus Protest dagegen bin ich ausgetreten, denn so hatte ich mir es nicht gedacht. Ich bin also nicht ausgetreten, weil ich eine sozialistische Einstellung aufgegeben hätte, die nicht. Sondern weil ich diese Methoden nicht akzeptiert habe.
Ich bin Anfang, also 48, 49, das erste Mal schwarz über die Grenze nach Frankfurt gekommen. Aus Sachsen, also aus dem Vogtland, weil ich hier Bekannte hatte. Und Frankfurt hat mich einmal gereizt, weil ich dachte, das hat so eine gewisse Parallele zu Leipzig. Der zweite und eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich dann so meine Zelte im Vogtland abgebrochen habe, war der Spiegel. Ich habe hier den Spiegel in die Hand bekommen, der war damals ja noch ganz jung. Und ich wollte einfach in einem Land leben, in dem so eine Zeitung möglich ist. Denn das hatte ich. Ich bin 21 geboren, war also 12, als das Dritte Reich anbrach. Und so eine Zeitung hatte ich bis dahin einfach nicht in der Hand gehabt. Also dieses etwas aufmüpfig, freche. Ich hatte mir dann vorgestellt, so ist das hier. Und da möchtest du leben. Ich war mir klar, dass es schwierig sein wird. Dass es so schwierig wurde, konnte ich nicht abschätzen. Denn wie ja damals aus der dann inzwischen entstandenen Ende 49 wurde ja die DDR gegründet. Wer aus der DDR kam, war hier unerwünscht. Im Gegensatz zu den A- und B-Flüchtlingen, das heißt die Flüchtlinge, die Vertriebene waren aus dem Osten, also Schlesien, Ostpreußen und so. Die bekamen hier sofort Ausweise. Wer aber aus der DDR kam, bekam hier keine Aufenthaltsmöglichkeit und war regelrecht unerwünscht. Und das bedeutete, wenn man aufgegriffen wurde, und es waren ja ständig noch Ausweiskontrollen, da wurde man an die Zonengrenze zurückgebracht und den Russen oder den DDR-Grenzwächtern übergeben. Und das dauerte also bei mir fast 2 Jahre. Das änderte sich erst grundsätzlich nach dem 17. Juni 1953, also nach dem Aufstand.
Am 16. Juni 1953, an dem Tag saß ich gerade im sogenannten Frühstückszimmer, das war ein kleiner Raum in der Bibliothek, wo man sich zurückziehen konnte, wenn man sein Frühstück einnehmen wollte, als einige sehr ungewohnte Geräusche von der Straße unter den Linden her zu hören waren. Und ich versuchte dann aus dem Fenster zu gucken, was denn da vor sich ging, und konnte lediglich erkennen, dass da offenbar ein Demonstrationszug vorbeizog. Aber die Parolen oder die Töne, die er von sich gab, die entsprachen keineswegs dem disziplinierten Getöse, was man sonst bei anberaumten, amtlichen, vorgeschriebenen Demonstrationen zu hören bekam. Hier war irgendwie ein anderes Element dabei, ein etwas wilderes, sodass ich etwas fasziniert zu meiner Mitreferendarin sagte, ich wolle doch mal vor die Tür gehen, um zu gucken, was da los ist, sonst verschlafen wir, wie ich wörtlich sagte, hier in der Bibliothek noch die Revolution. Das war aber eine spaßhafte Bemerkung. Und ich bin dann aus der Bibliothek rausgegangen auf die Straße unter den Linden und sah einen Zug, einen längeren Demonstrationszug von offensichtlich Bauarbeitern in ihren Maurerklamotten und Pantinen. Und sie hatten nur ein einziges Transparent, das dem Zug vorangetragen wurde. Und das richtete sich seinem Inhalt nach gegen die Normerhöhungen. Eine Normerhöhung, das bedeutet praktisch, dass die zu leistende Arbeitsnorm, die ein Maurer oder überhaupt eben ein Werktätiger zu leisten hat, erhöht wird. Er hat mehr zu leisten für das gleiche Geld. Er kriegt denselben Lohn wie bisher, aber er hat eine höhere Norm zu erfüllen. Und das fanden die Bauarbeiter verständlicherweise nun gar nicht so gut. Und da sie ohnehin meinten, dass sie nicht zu den Bevorzugten gehörten, protestierten sie dagegen und wollten, dass diese Normerhöhung wieder zurückgenommen wird von der Regierung. Und sie machten Sprechchöre, Arbeiter, reiht euch ein, wir wollen keine Sklaven sein und runter mit den Normen und so weiter. Und ich ging dann hin und fragte, was ist denn los und woher kommt ihr denn und wo wollt ihr denn hin und was ist denn überhaupt im Gange? Und ich erfuhr dann, dass es sich um die Bauarbeiter der Stalinallee handelte und dass sie jetzt auf dem Weg zur Regierung seien, um zu erreichen, dass das zurückgenommen wird. Das fand ich alles sehr aufregend und unter den Verhältnissen, unter denen wir damals lebten, in der sowjetischen Besatzungszone oder in der DDR, wie sie ja inzwischen hieß, war das auch etwas ganz Außergewöhnliches. So etwas hatte es noch nie gegeben, dass Arbeiter auf die Straße gingen, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Das war etwas absolut Unvorstellbares eigentlich gewesen. Etwas, was sich weder die Leute vorstellen konnten, die im Widerstand zu dem Regime waren, noch die Funktionäre des SED-Regimes, das konnte sich praktisch keiner vorstellen. Und nun geschah es. Und da habe ich mir gesagt, hier musst du mitgehen. Das kann man nicht einfach so geschehen lassen. Da musst du mitmachen. Und ich habe mich dann eingereiht an die Spitze des Zuges mit den dort gehenden Bauarbeitern und habe dann mit Interesse beobachtet, wie der Zug in Richtung auf das Brandenburger Tor zuging. Dort stand eine Streife der Verkehrspolizei, die aber sofort, als der Zug näher kam, ins Auto stieg und abrückte. Volkspolizei rückte ab, fand ich also ganz außergewöhnlich. Und der Zug bog dann in die Wilhelmstraße ein und marschierte dann zum Haus der Ministerien. Und dann erschien nach einer gewissen Zeit am Westflügel des Gebäudes der Ministerien, wurde ein Fenster geöffnet und ein Mann kletterte auf die Fensterbank und umklammerte so das Fensterkreuz und versuchte zu den auf dem Platz Versammelten zu sprechen. Das war der Minister Selbmann. Und da riefen die Arbeiter dann aber, nee, nee, nicht so, komm mal runter zu uns. Und erstaunlich war, dass er sofort damit einverstanden war und dass nach wenigen Minuten er am Eingang des Gebäudes erschien. Die Scherengitter wurden aufgemacht. Der Minister kam heraus, gefolgt noch von einem anderen Minister, dem Minister Rau, und von einigen anderen Leuten. Und dann brachten auch einige Bedienstete einen Schreibmaschinentisch heraus. Der wurde mitten auf dem Platz unter die Versammelten gestellt und auf den stieg der Minister Selbmann drauf. Ich bewunderte seinen Mut. Und dann versuchte er von dort aus zu den Versammelten zu reden. Und er hatte wohl offenbar schon Kontakt gehabt mit dem Regierungsapparat. Jedenfalls, er war offenbar in der Lage zu sagen, dass die Normerhöhungen zurückgenommen werden sollten. Aber inzwischen gab es kein Halten mehr unter den Demonstranten. Die hatten nun irgendwie Blut geleckt und hatten gemerkt, man kann auch gegen diesen mächtigen Machtapparat etwas erreichen, wenn man nur richtig auftritt und zusammenhält und sich nicht beeindrucken lässt durch irgendwelche Volkspolizisten oder was es sonst so gibt. Und da stieg plötzlich ein Mann auf den Schreibmaschinentisch neben den Minister, ein kleinerer, älterer Bauarbeiter in weißer Maurerkluft, und schob den Minister so ein bisschen an die Seite und sagte dann unter dem zunehmenden Beifall der ganzen Versammlung dort, dass es ja nun schon gar nicht mehr nur um die Bauarbeiter der Stalinallee ginge, für die die Normen nun offenbar zurückgenommen werden sollten, sondern man spräche für die Arbeiter in der ganzen DDR. Und es ginge ja nun auch gar nicht mehr nur um die Normen, sondern man wolle auch, dass die politischen Gefangenen freigelassen würde und man wolle auch freie Wahlen haben. Und es ging auch um die Einheit Deutschlands und so steigerte sich das. Und das Interessante ist, dass ich bis auf den heutigen Tag, obwohl ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe, nicht herausbekommen habe, wer dieser Mann namentlich gewesen ist. Ich weiß nur noch, wie er seine Rede anfing, als er den Minister zur Seite schob und sagte, Kollegen, ich habe bei den Nazis schon im KZ gesessen, 5 Jahre, und ich weiß nicht, was mir blüht, wenn ich hier heute rede. Das macht mir nichts aus, ich rede trotzdem, und dann fing er an mit dem, was er auszuführen hatte. Es war ein Mann, der mich sehr beeindruckt hatte, und ich bin bis zum heutigen Tag der Meinung, wenn er nicht dort geredet hätte und wenn er nicht das gesagt hätte, was er gesagt hat, es ist durchaus denkbar, dass es dann nicht zu dem 17. Juni gekommen wäre.
Der 17. Juni 1953. Da war ich noch Student. Das muss ich deswegen sagen, weil ich im Semesterferien, das am 15. Juni begann, in die Betriebe geschickt wurde, in Berliner Betriebe, um neue Studenten für das Studium zu werben. Also ich am 17. Juni gehe raus nach Treptow ins Werkzeug Maschinenfabrik. Klingel dort, will mit dem Direktor sprechen, Parteisekretär. Bei uns Feierabend, heißt es, hier ist Schluss. Ich sage, was heißt hier Schluss? Ich komme von der Humboldt-Universität. Ich muss hier mit euch reden, ein Direktor. Nee, haben sie gesagt, mach, dass du nach Hause kommst. Bei uns ist nichts zu machen. Alles zu. Wir streiken. Ich sage, wofür streikt ihr denn hier? Ja, so eine scheiß Norm. Das hat man uns einfach aufgebrummt. Damit sind wir gar nicht einverstanden. Wir sind ja nicht verfragt worden. Nee, nee. Ja, und da ich FDJ-Kleidung anhatte, Blauhemd, war ich natürlich sofort ein gefragter Mann. Ich stand da drin, so großes Elend auch noch dazu. Ich hatte sofort mehr um mich herum und die beschimpften mich und diskutierten mit mir. Also, ich will das mal abkürzen. Ich hatte, also jetzt finde ich noch nicht heißer, aber an dem Tage war ich, am anderen Tag hatte ich überhaupt keine Stimme mehr. Total musste ich den ganzen Tag agitieren oder diskutieren. Die haben mich bepflastert mit allen möglichen, alles Fragen, die das tägliche Leben betrafen. Am Abend war ich wie geschafft.
Da zogen zum Teil sogar ganze Betriebsbelegschaften untergehakt quer in Reihen, die quer über die Straße gingen in Richtung Innenstadt. Und ich fand das alle von der Stimmung her sehr beeindruckend. Aber es kamen auch schon die ersten Mannschaftswagen der Sowjetarmee. Und dann wurde schließlich am frühen Nachmittag vom russischen Stadtkommandanten Dibrowa der Ausnahmezustand verhängt. Es durften nicht mehr als 3 Personen beisammenstehen und es wurde gedroht, dass sonst geschossen wurde. Und es wurde auch geschossen dort am Haus der Ministerien bzw. am Potsdamer Platz. Die Panzer fuhren hin und her und versuchten, die Menge auseinanderzutreiben. Es war überhaupt ein ungeheures Getöse. Da standen also Tausende von Demonstranten, belagerten das Regierungsgebäude. Es war ein Tohuwabohu und ich sah dann aber, dass einige Leute, die beim Laufen über den Potsdamer Platz in Richtung Westsektor offenbar verletzt wurden durch Schüsse und fielen und weggetragen wurden, und dann traute ich mich nicht zu laufen. Aber als ich dann merkte, dass hinter mir die Ruine schon irgendwie durchkämmt würde von Volkspolizei, bin ich dann auch gelaufen und bin dann aber glücklich im Westsektor angekommen, wo ich dann gesehen habe, wie die Verletzten abtransportiert wurden, zum Teil von zivilen Autos. Ein Motorradfahrer mit Beiwagen beteiligte sich daran. Und dann bin ich also weiter von der Westberliner Polizei in den Westsektor geschickt worden, weil sie die gefährliche Sektorengrenze freimachen wollten. Und dann bin ich auf anderen Umwegen wieder zurück in den Ostsektor, wo inzwischen nun schon alles ruhig war wegen des Ausnahmezustandes. Überall patrouillierten russische Wagen und auch Streifen und auch Volkspolizei, was da zu hören war. Und dann hörten wir, dass die Sektorengrenzen abgeriegelt würden durch die Russen. Es gab damals ja auch noch in der Ostberliner Universitätsbibliothek Bedienstete, die im Westberlin beheimatet waren und die nun schleunigst nach Hause wollten, ehe alles zu war. Und die mich baten, ob ich sie nicht begleiten könnte, weil ich doch Russisch könnte. Ich könnte notfalls ja doch vielleicht mit den Russen verhandeln. Das habe ich dann auch zugesagt. Und wir sind dann zwischen dem Reichstagsgebäude und der Spree, haben wir die Sektorengrenze überschritten nach Westen, was damals noch dort möglich war. Es war noch nicht gesperrt. Und seitdem bin ich dann nicht mehr Bürger der DDR, sondern bin dann praktisch in West-Berlin zu Hause gewesen.